Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Ja, herzlich willkommen zurück aus der Winterpause dieses Jahr. Marvin und ich freuen uns sehr, dass alle wieder eingeschaltet haben. Wir haben heute als Auftakt dieses Jahres die Once-to-Watch-Konzeptfolge wieder mitgebracht, die in der Vergangenheit eigentlich immer sehr, sehr gerne gehört wurde und auf viel Anklang gestoßen ist. Die ein oder andere Prediction aus den letzten Jahren wurde auf jeden Fall auch wahr. Das heißt, da sind sehr, sehr besondere Unternehmen daraus entstanden, die beispielsweise auch bei uns unter Vertrag stehen. Aber wir haben uns auch dieses Jahr wieder gedacht, dass wir jeder 3 bis 4 wirklich spannende Brands rausholen und ausarbeiten, vorstellen, von denen wir glauben, dass sie dieses Jahr wirklich einen Sprung nach ganz oben schaffen können, wo wirklich viel Bewegung im Markt ist, wo viel einfach möglich ist, und das haben wir am Ende wieder an 4 verschiedenen Kategorien gemacht. Es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden, Marvin und mir hat es viel Spaß gemacht. Am Ende gibt es von jedem, wie das Jahr davor, auch eine Honorable Mention, also Brands, die jetzt vielleicht einfach eine Erwähnung verdient haben, aber vielleicht jetzt nicht die geisteskranke Skalierung bevorsteht. Das ist ein sehr rundes Ding geworden. Ab übernächster Woche, E-Commerce Decoded ist dieses Jahr im ersten Quartal im B-Weekly-Modus. Das heißt, alle 2 Wochen neue Folge. Geht's dann wirklich mit einem sehr, sehr spannenden Gast aus dem Softwarebereich weiter. Freuen uns sehr drauf. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Once to Watch. Schreibt uns gerne eure Predictions oder Meinung zu den Predictions auf LinkedIn. Und auf alle ein gutes 2026. Viel Spaß.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mal wieder eine Konzeptfolge, Once to Watch 2026. Das heißt, nur Moritz und ich sitzen hier am Tisch, aber freut mich auch wieder, dass du da bist, Moritz.
Vielen Dank, dass ich heute auch geschafft habe, hier mit dabei zu sein. Erstmal an alle Hörer, frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Die Winterpause ist vorbei, E-Commerce Decoded geht wieder los. Und wir haben uns mal wieder gedacht, letztes Jahr haben wir es, glaube ich, geskippt, aber das Jahr davor haben wir es gemacht. Mal wieder so eine gute alte Once-to-Watch-Konzeptfolge auszuarbeiten. Im Rückblick war es dann doch eine sehr oft gehörte Folge und die uns auch, glaube ich, ganz gut Spaß gemacht hat, Weil das Konzept eigentlich sehr, sehr spannend ist. Vielleicht kurz dazu, 2024 haben wir das letzte Mal gemacht und was wir da ausgearbeitet hatten, waren, dass jeder von uns beiden 4 Brands mitgebracht hat, von denen wir meinten, dass sie 2025 sehr, sehr...
24 in dem Jahr noch.
War das noch in 24? In 24 halt sehr, sehr stark abgehen werden. Und das haben wir jetzt sozusagen wieder gemacht. Damals hatten wir das an grundsätzlich 3 Kategorien festgemacht. Das war einmal Produkt, Shop und Finanzierung, glaube ich.
Und auch Community noch mit drin.
Genau, und Community noch mit drin. Und dieses Jahr werden wir das so leicht anpassen und noch ein bisschen mehr auf Brand, Community und Trust gehen. Aber bevor wir vielleicht ins dieses Jahr reinstarten, was wir für dieses Jahr für Predictions haben, weißt du noch, welche du letztes Jahr hattest?
Ich weiß auf jeden Fall 3 noch, aber einer ist mir gerade drüber nachgedacht, haben wir entfallen. Das war auf jeden Fall Marmelie, Ergotopia und B-Drop.
Ja, ich hatte, glaube ich, Inkster, Prep My Meal, Pesoclo und Formal Skin.
Genau.
Und eigentlich jeder von uns beiden hatte rückwirkend jetzt eigentlich einen, der dann wirklich krass gezündet hat, ne?
Ja, ich würde sagen, Marmelie und Ergotopia würde ich jetzt auch erstmal vermuten, dass die noch weiterhin gut laufen, aber also... genau die Zahlen sozusagen dann irgendwie zu predikten, fand ich schon verrückt, sagen wir es mal so.
Ja, safe. Aber wenn man sich beispielsweise überlegt, was dann bei B-Drop und Prep My Meal passiert ist, ist das natürlich absolut geisteskrank. Florian, du wirst die Folge hören. Daher sozusagen, wir haben es damals ein gutes Omen auf euch gelegt und hoffen, dass wir das dieses Jahr wieder machen. Also irgendwie spannend zu sehen, dass wir dann doch irgendwie, keine Ahnung, in 25% der Fällen dann doch irgendwie einen richtigen Riecher hatten, dass das ganz, ganz große Dinger werden.
Liebe Grüße auch an der Stelle, weil Flo mir sehr geholfen hat, diese Folge vorzubereiten. Und ich wusste ja, dass er mal einen Spaß an der Sache hat, deswegen here we go.
Das freut mich auf jeden Fall. Vielleicht nur mal wichtig zu sagen, Once to Watch heißt natürlich immer so ein bisschen, dass man jetzt nicht nach den Sternen greift. Also zu sagen, wir haben uns, glaube ich, so 25 Millionen, 20 Millionen als absolute Obergrenze an aktuell laufendem Umsatz so ein bisschen festgelegt, damit man jetzt nicht, sag ich mal, die ganz großen Bekannten sozusagen auflegt.
Jetzt nix hier Once to Watch OAs.
Genau, jetzt irgendwie hier sozusagen OAs, TV und Co. sozusagen zu platzieren, haben wir uns dann eben dagegen entschieden oder beziehungsweise wieder dieses Limit eingeführt. Und so hätte ich gesagt, haben wir das heute eigentlich auch vor. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie ein paar Worte fürs neue Jahr irgendwie loswerden willst.
Nö. Once to Watch ist mein erster Gedanke, haben wir noch die guten alten FIFA-Karten, aber ich glaube, da warst du nie drin, ne?
Boah, keine Ahnung, ist mein Fernseher kaputt gegangen beim FIFA-Spielen, danach habe ich es nie wieder gezockt, deswegen weiß ich nicht mehr, was nach zwei
Jahren passiert. Lass uns dann lieber zurück zu E-Commerce gehen.
Yes, also wenn du magst, ich würde dir Stage is yours dir gerne geben, wenn du magst.
Sollen wir nochmal kurz einen Schlenker in die Kategorien machen, über die wir jetzt sozusagen sprechen wollen?
Können wir auch gerne machen.
Ja, dann geh du die doch mal durch, weil genau. Ja, deine Anpassung
drin. Genau, also grundsätzlich haben wir es jetzt sozusagen in vier Kategorien wieder unterteilt. Das ist einmal die Gespräche über das Produkt. Was macht das Produkt besonders? Was ist es überhaupt für ein Produkt? Wie kann man das Produkt so ein bisschen einordnen? Dann einmal generell wieder über den Markt. Also wie groß ist der Markt? Was ist da überhaupt möglich? Wie verändert sich der Markt vielleicht auch ein bisschen? Dann natürlich Thema Vertrieb. Also wie wird es abgesetzt? Wie ist der Shop strukturiert so ein bisschen? Also da einfach drüber sprechen, wie und welche Wege im Absatz gefahren werden können. Und dann schlussendlich noch einmal so ein bisschen so die aktuelle Entwicklung in den Brands zeigt sich ja auch stark Richtung Branding, Community und Trust. Also wie ist die Brand so ein bisschen gebaut, dass, sage ich mal, reine Performance-Brands vielleicht nicht mehr ganz so gut funktionieren oder es deutlich schwieriger haben werden, dann einfach da noch so ein bisschen drüber zu sprechen, hey, okay, wie bauen die ihren Trust auf, wie haben die ihre Branding gestaltet, und dann darüber so ein bisschen zur Krux zu kommen, warum es sozusagen in die jeweilige Liste dann geschafft hat.
Yes. Man muss vielleicht dazu kurz noch sagen, eigentlich hatten wir den Plan, uns die gegenseitig quasi vorzuenthalten bis zu dieser Aufnahme und das dann erst da zu revealen. Hat nicht ganz geklappt, es gab Kommunikationsschwierigkeiten, sodass Moritz jetzt meine Sachen kennt und ich seine aber nicht, aber schauen wir mal, dass wir das trotzdem ganz gut über die Bühne gebracht bekommen.
Genau, also vielleicht dann, wurde ein bisschen geleakt intern leider, da waren die ganzen Abläufe nicht ganz klar, aber genau, ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt sozusagen für diese Folge jeder drei ausgearbeitet und jeder am Ende noch eine.
Ich habe vier.
Was echt? Ja. Wir haben drei geschrieben. Ja, ich habe nur drei.
Na gut,
aber gut, dass du anfängst. Vier vor. Gut, dass du vier. Echt? Ich weiß aber wirklich nur von
drei. Egal, dann machen wir jetzt sieben Brands Once to Watch und eine Honorable Mention.
Ja. Genau.
Okay, dann fange ich an mit der ersten Brand, die ich mitgebracht habe, und das ist MyBags. Mein Gedanke war so ein bisschen, dass das Thema von B-Drop quasi wieder zu spiegeln, weil ich damals halt mit unter anderem den Case für B-Drop gemacht habe, weil ich es halt so spannend finde, Nahrungsergänzungsmittel, aber problemlösend sozusagen auf einen bestimmten Bereich, der noch nicht so krass da ist, irgendwie zu pushen. Und MyBags, was machen die vielleicht erstmal, um überhaupt da irgendwie mehr reinzugehen? Am Ende sind das halt auch Nahrungsergänzungsmittel, Supplements, aber Hauptfokus halt auf Darmbakterien und ja, Darmkulturen, die sozusagen da dann supplementiert werden. Aber so ein bisschen, wenn du dich noch daran erinnerst, mit diesem Mix von Formiskin quasi mit drin, dass die halt vorher genau abfragen, okay, Formiskin hatte das ja, was sind deine Hautprobleme, gehen dann komplette Fragebogen durch und stellen das dann passend für dich her, und das macht MyBags halt auch nur für Darmprodukte. Und das fand ich halt irgendwie einen ganz smarten Ansatz sozusagen vom Produkt her, weil das Darmkriterium sozusagen, um dann vielleicht den nächsten Übergang in den Markt zu nehmen, halt ja, das ganze Thema Darmgesundheit irgendwie so ein bisschen das ist, wie was vielleicht so in den letzten drei, vier Jahren, ich peppel mal mein Immunsystem auf, ist jetzt halt irgendwie voll darauf getrimmt worden, sozusagen den Darm erst gesund zu machen, bevor du die ganzen Sachen überhaupt gesund machen kannst. Am Ende wurde MyBags halt auch schon 2018 von vier Jungs gegründet. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass das Team da so interdisziplinär aufgestellt ist. Sie haben einen Doktor mit drin, der sich auch viel mit dem Thema Darmgesundheit sozusagen beschäftigt, und dann halt CMO, CSO und das Ganze so sozusagen dann auch irgendwie aufgebaut. Sieht so aus, als wenn du eine Frage stellen willst.
Nee, ist, glaube ich, es gibt so ein paar, also manchmal muss man ja so ein bisschen auch immer der Frage nach dem Glück nachgehen, wohin entwickeln sich irgendwie so generalistische Themen. 2018, als sie gegründet haben, stelle ich mir jetzt Darmgesundheit jetzt noch nicht so auf der Eins vor, aber wenn man sich überlegt, okay, man bleibt lange dran, dann läuft man dem Glück irgendwie irgendwann über den Weg, wo man einfach zugreifen muss. Und Darmgesundheit ist natürlich jetzt irgendwie mit ganz vielen anderen Punkten, die dazugehören, natürlich jetzt irgendwie nochmal krass auch irgendwie im letzten Jahr auf die Map bekommen, deswegen da halt dann irgendwie sehr, sehr smart da über so einen sehr fundierten Ansatz halt die Produkte abzusetzen.
Ja, also keine Ahnung. Ich hatte im Dezember noch irgendwie Gespräche mit ein paar Jungs geführt, und einer davon meinte dann auch zu mir, dass er irgendwie jetzt probiert, irgendwie 30 verschiedene Früchte sozusagen dann für die Darmgesundheit die Woche zu essen, oder generell 30 verschiedene Arten und Weisen von Gemüse. Und das, keine Ahnung, ist halt so krass, dass sich die jungen Leute und ich ja jetzt auch immer mehr sozusagen mit diesem Thema beschäftigen, dass ich das gerne mit reinbringen würde. Ansonsten, Vertrieb macht halt ultra Sinn, da hoher Customer Lifetime Value, wenn du das Produkt halt immer einfach weiternimmst, da auf Abos zu pushen. Ich habe bisher, vielleicht habe ich auch nicht gut genug recherchiert, aber nur, ich sag mal, normales Influencer-Marketing und Paid Social gesehen. Bisher keine Advertorials gefunden, was da eigentlich auch so ein klassischer Marketingkanal wäre, den man irgendwie mehr bespielen könnte, um da nochmal super viel mehr rauszuholen. Und ja, grundsätzlich bauen die das Ganze halt irgendwie nicht so krass um das Thema Hype irgendwie jetzt auf, wie das zum Beispiel dann ein OAS mit Content Creator oder sowas machen könnte, sondern halt viel, viel mehr auf Wissensbasis, bauen Vertrauen durch wissenschaftliche Inhalte auf und ja, können da auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen, was so Thema Hype, glaube ich, auch angeht.
Fields, guter Punkt auf jeden Fall. Also ich glaube, dass vor allem sehr spezifische Brands, die einen Problemlösungsansatz fahren mit einem klaren, guten Modell, es eigentlich immer sehr, sehr gut haben werden. Also passt irgendwie, glaube ich, von allen Dimensionen sehr, sehr gut in die aktuelle Zeit und ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Brand, die, glaube ich, viel Potenzial hat, noch auf verschiedensten Ebenen dann was abzusetzen.
Yes.
Okay, finde ich einen guten ersten Call. Vielleicht bleiben wir dann dabei. Ich habe jetzt gar keine richtige Reihenfolge für meine gehabt.
Ich nehme die drei.
Es ist tatsächlich genau die drei. Deswegen würde ich jetzt einfach mal weitermachen mit der Firma. Würde ich immer erstmal weitermachen mit der Firma Shape Labs.
Okay.
Also Shape Labs One, vielleicht einfach erstmal zum Produkt, ist so ein All-in-One-Abnehmen-Produkt. Das sind Kapseln, die man in einem gewissen Rhythmus sozusagen einnimmt und das fokussiert sich dann auf Stoffwechsel und Sättigung, wodurch dann der Hunger weniger wird und am Ende sozusagen die Abnehmerei einfach ein bisschen einfacher wird. Das Unternehmen wurde von Samuel Werschmann halt gegründet, mit Judith Williams halt direkt zusammen. Das heißt sozusagen, das Produkt ist halt eben auch schon vom Trust her sehr, sehr stark durch das Testimonial von Judith, weil die Zielgruppe natürlich eben genau darauf abspielt. Grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, dass vor allem das Thema halt jetzt schon krass in Hype gekommen ist in den letzten Jahren. Auch einfach nochmal neben den ganzen Produkten, die jetzt, sag ich mal, eher generalistisch zum Abnehmen sind, sag ich mal, Eiweißshakes und irgendwie diese ganzen Spritzen und Co. dann nochmal dediziert auf Supplements wirklich zum Abnehmen zu machen. Und das haben sie halt sehr, sehr gut gelöst. Was ich halt da sehr besonders finde, ist, dass das Produkt halt in einem One-Product-Shop gemacht wird. Also sozusagen bei Shape Labs gibt's halt eben nur genau das Produkt, was aber dann eben natürlich nochmal sehr, sehr breit gespielt werden kann. Und was ich da eigentlich so spannend finde, wie groß schätzt du den Markt ein? Also der Markt ist ungefähr 4,3 Milliarden an Abnehmprodukten in Deutschland und sozusagen, da zählen dann auch Shakes und Co. mit dazu. Aber ich fand eigentlich viel spannender, sozusagen das dann auf Adipositas zu übertragen. Wie viele der Erwachsenen in Deutschland, meinst du, sind übergewichtig?
Der Erwachsenen? Mhm. Kann ich, also das ist eine Prozentzahl, die da am Ende stehen soll. Ich würde schätzen 23%.
Hätte ich auch gesagt, es sind 50-60%. Das ist jeder Zweite in Deutschland.
Danke, so weit wäre ich nicht gekommen.
Ja, aber das ist dann sozusagen, finde ich, nochmal ein krasses Ausrufezeichen, wie groß dieser Markt eigentlich wirklich ist, wenn jede zweite Person, die erwachsen über 18 ist, auf der Straße eigentlich übergewichtig ist und irgendwie Probleme dann sozusagen mit dem Thema hat. Zeigt, glaube ich, nochmal, dass es halt riesig geworden ist und sehr, sehr spannend ist da halt sozusagen nochmal die Unterteilung halt zwischen diese Medizinprodukte wie diese Spritzen und Co., die jetzt halt eben noch weiter dann einfach auf Basis von verschiedenen Supplements und NEMs halt sozusagen weiter ausgebaut werden, wo dann der Einstieg halt auch eben einfach nochmal deutlich höher ist. Das Produkt basiert dann auch so ein bisschen auf so einem ganz besonderen Wirkstoff, das ist dieses Glucomannan. Und das ist wirklich einer der wenigen Wirkstoffe, die wirklich dann eben auch dafür zugelassen sind und wirklich nachweislich auch eben gegen die Gewichtszunahme halt arbeiten können, weil sie halt eben das Hungergefühl runterstellen und dann eben sozusagen mit einem besseren Stoffwechsel eben bei der Unterstützung helfen, dann eben einfach abzunehmen. Fand ich dann irgendwie all in all einfach sehr, sehr smart, weil es eben dann für den Vertrieb vielleicht als letzten Punkt dann nochmal sehr, sehr viele und coole Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, es ist schon sehr, sehr besonders, dass man mit einem One-Product-Shop so gut wachsen kann. Also sozusagen, es ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach, aber man sieht eben vor allem an solchen Kategorien, wenn man sich halt einen großen Markt nimmt, ein gutes Produkt und eben dann ein exzellentes Marketing hat, es dann eben doch hinzubekommen, dass es halt wirklich sehr, sehr gut funktioniert, was dann natürlich irgendwie auf vielen Ebenen im Unternehmen eine sehr, sehr leanes Operating System halt irgendwie mit sich bringt. Also wenn du halt nur ein Produkt hast, sind die Komplexitäten eigentlich in jeder Ebene deutlich schwieriger, deutlich geringer und du kannst sozusagen deutlich deutlich schwierigeres und wirklich anspruchsvolleres Performance-Marketing zu machen, weil das muss man eben auch sagen, der Vertrieb ist wahrscheinlich deutlich schwieriger, als man es denkt, der Markt ist sehr, sehr voll, das heißt, du brauchst wirklich exzellentes Marketing und du brauchst dann eben halt auch wirklich ein gutes Produkt dahinter, weil wenn du beispielsweise in dem ersten Schritt einen höheren CAC akzeptierst, musst du es halt irgendwie über den CLV ausgleichen und das kriegst du meiner Meinung nach halt nur hin, wenn du halt wirklich ein gutes Produkt hast, weil vor allem in dem Bereich kaufen die Leute halt nicht, weil es nicht funktioniert. Das ist so ein bisschen so mein Take.
Yes, ja, macht auf jeden Fall auch Sinn, gerade wenn man halt sich ein AG1 oder sowas anguckt. Ich meine, das wird beim Namen her auch sehr zur Inspiration beigetragen haben. Sieht man ja, wie groß das sozusagen nur mit einem One-Product wachsen kann. Und Sehe ich bei ShapeLabs auch, ja.
Ja, ich finde es halt sehr, sehr cool, dass die halt beispielsweise auch mit Judith Williams ein sehr, sehr smartes Testimonial von Anfang an mit reingenommen haben. Ich glaube, es gibt wenige, die sowas so gut, sage ich mal, verkörpern können, wie halt eben sie eben sozusagen sowohl, was sie halt bisher gemacht hat, aber auch in welcher Zielgruppe sie halt eben aktiv ist. Und ich fand es irgendwie einfach sehr, sehr spannend, irgendwie diese, was heißt Genialität, aber geiles Produkt, geile Möglichkeiten im Marketing, kannst ein geiles Operating System bauen und du kannst sozusagen versuchen, in jedem Marketingbereich irgendwie der Beste zu sein, weil du dich nicht irgendwie auf 18 Produkte fokussieren musst und irgendwie suchst, okay, ich finde jetzt bei Produkt XY auf Angle XYZ bei, weiß nicht, Native Funnel dann halt irgendwie genau das Winning-Ding. Du kannst dich halt eben sehr, sehr klar auf ein Produkt fokussieren, wo du dann natürlich dir auch irgendwie schon einen klaren Wettbewerbsvorteil erarbeiten kannst. Und deswegen fand ich das eigentlich grundsätzlich so spannend. Lass mal kurz gucken, ob ich halt irgendwie noch was anderes habe. Nee, letzter Punkt wäre noch so ein bisschen halt für Community und Brand, dass du es halt auch einfach deutlich einfacher nochmal internationalisieren kannst. Also auch wenn du überlegst, okay, keine Ahnung, man denkt vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, außerhalb Deutschlands, da gibt es wahrscheinlich noch die ein oder andere Nation, die einem einfällt, die wahrscheinlich noch ein höheres Problem hat mit Adipositas und Co. Klar ist dann natürlich nochmal ein anderer Markt, aber wenn man halt wirklich nur ein Produkt hat und irgendwie schon proven Marketing-Konzepte hat aus dem deutschen Markt, dass man die wahrscheinlich dann auch recht gut mit einer recht schnellen Geschwindigkeit dann irgendwie auch in anderen Märkten testen kann. Und deswegen fand ich das halt irgendwie so geil, weil ich glaube, da lechzen sich irgendwie alle so ein bisschen so die Finger nach. Und Samuel, Glückwunsch, du hast es geschafft.
Ich glaube, der hat auch viel zu tun, der Mann. Aber ich glaube, da kann auf jeden Fall sehr viel gehen.
Ja.
Okay, soll ich mal weitermachen mit meiner Nummer 2?
Sehr, sehr gerne.
Okay, dann, und das wird dann die Brand sein, die du, obwohl du einen Namen gesehen hast, noch nicht kennst. Machen wir weiter mit Stapelstein.
Kannte ich wirklich nicht.
Ja, im ersten Moment könnte man wahrscheinlich denken, ist irgendwie so ein Lego-Verklatsch oder ein Lego-Ersatz oder sowas. Geht aber darum, dass man sozusagen eine Alternative gesucht hat, um die Kinder quasi zum Spielen zu bringen. Ich glaube, ganz am Anfang die Gründerstory ist irgendwie, dass ein Hocker sozusagen für die Kinder gebaut werden sollte und aus diesem Hocker dann halt ein verschiedenes Konstrukt aus Steinen geworden ist, mit dem man halt super viele verschiedene Sachen machen kann. Kannst du dir das vorstellen, wenn du auf die Website gehst, bekommst du da erstmal so ein buntes Sammelsurium an, ich gucke lieber nochmal nach, aber ich hätte fast Plastik ist es wahrscheinlich nicht, gesagt, Styroporsteinen. Gut, na gut, dass ich das noch aufgeschrieben habe. Styroporsteinen, die halt bunt sind, die verschiedene Farben haben, verschiedene Formen haben und dann kannst du halt verschiedenste Sachen damit machen, um halt irgendwie die Kinder zum Bauen zu bringen, die Kinder irgendwie da mit Sachen erkunden zu lassen, sagen wir es mal so, dass du halt irgendwie so ein Memory-Spiel damit machst oder so, du kannst da halt die verschiedensten dann Sachen wirklich auch als Hocker zusammenbauen oder so und die haben es halt jetzt geschafft, seit 2018 gegründet, glaube ich, 2017 gegründet, jetzt halt schon 25 bis 30 Millionen prognostizierten Umsatz zu machen, wo es halt gerade so an der Grenze ist und das halt
so groß.
Also zumindest mit dem, was ich an Recherche rausgefunden habe und dafür, dass ich auch vorher noch nie davon gehört habe, war ich dann halt so geflasht davon, weil es halt irgendwie wirklich ein cooles Produkt ist, womit halt Kinder spielen können. Plus es sieht dann, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, halt auch nochmal ganz cool aus, was natürlich in der Wohnung auch irgendwie nochmal so einen Design-Effekt und sowas hat. Also außer du packst dir jetzt 20 verschiedene Farben sozusagen mit rein. Genau, aber ansonsten haben die bisher von dem, was ich sozusagen recherchiert habe, halt einen Online-Shop, der gut funktioniert, den man, glaube ich, aber noch gut optimieren kann, weswegen ich halt das auch als so einen spannenden Case betrachte, aber vor allen Dingen jetzt auch USA-Expansion geplant und halt vorher schon super viele B2B-Deals dann mit Kitas und sowas gemacht gehabt, wo es natürlich dann auch irgendwie Sinn macht, irgendwie einen Case rauszuschnüren, weil die Kitas am Ende das sind, wo das wahrscheinlich am meisten genutzt wird.
Ja, ist natürlich auch irgendwie smartes Marketing. Was in der Kita funktioniert, kommt wahrscheinlich auch gerne mal mit nach Hause.
Und du kannst halt dann, darauf wollte ich eben hinaus, entweder irgendwie Stapelspiele daraus machen, du kannst auf diesen Stein balancieren, du kannst die einfach, oder du kannst Sachen darunter verstecken und dann halt so Kleinigkeiten daraus machen, aber alles halt so mit dem Gedanken, vielleicht weniger ein Tablet-Kind großzuziehen oder so, die Leute am Handy oder die Kinder am Handy hängen zu lassen. Ansonsten finde ich es halt noch super spannend, dass die super viel mit Influencern zusammenarbeiten und darüber extrem stark gewachsen sind. Und eine Sache, die man witzigerweise auch sieht, die wir in der Hintergrundrecherche dann auch rausgefunden haben, keine Ahnung, ob das hundertprozentig stimmt, aber du siehst super viele Kinder auf der Website, aber du siehst nie ein Gesicht von irgendeinem Kind. Und das finde ich irgendwie einen charmanten Aspekt und anscheinend arbeiten die halt auch nur mit Influencern zusammen, die dann nicht ihre Kinder die komplett zeigen.
Nada Jindawi ist raus.
Ja, so dann zum Beispiel. Das halt meiner Meinung nach auch ein ganz cooler Aspekt, die Kinder so ein bisschen vor Social Media dann noch zu schützen. Ansonsten, keine Ahnung, ich finde das halt super spannend, dass du das geschafft hast, irgendwie so komplett unterm Radar zu fliegen von uns, die irgendwie schon sich jeden Tag mit E-Commerce beschäftigen.
Das ist schon echt verrückt.
Trotzdem so einen großen Umsatz machen, trotzdem einen stabilen Shop haben und so ein cooles, spannendes Produkt, was halt auch irgendwie noch ja anders verwendbar ist, was recycelt werden kann. Darauf kannst du, glaube ich, weiter aufbauen und dann halt auch dementsprechend noch weiter wachsen. Ich weiß nicht, ob du mit Stapelstein so gut erstmal in den USA reinstartest, ob das Naming dann nochmal überarbeiten musst bis dahin, aber das Konzept dahinter macht Sinn, das Marketing bisher hat irgendwie Sinn gemacht und man sieht trotzdem noch Potenziale auf Shop und Website, um das irgendwie nochmal höher heben zu lassen.
Ja, kannst auch, glaube ich, noch eine geistkranke Community draus bauen. Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube,
ja, glaub ich, sowieso
ja
schon.
Wahrscheinlich schon eh. Muss ja wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen sein, sonst, glaube ich, kommst du da auch irgendwie nicht hin. Sehr, sehr smartes System auf jeden Fall. Also, ich kann es mir jetzt irgendwie sozusagen in der, wie es genau benutzt wird, nicht angucken, aber wenn man sich halt irgendwie überlegt, okay, welche Brands sind halt irgendwie von null auf wirklich groß gut geworden in den letzten Jahren, dann fällt mir halt irgendwie ein, diese Whoop oder Whoop-Fahrräder halt, wie die heißen.
Ja.
Das sind diese Kinderräder, dann irgendwie diese Tony-Box oder wie die heißt, also irgendwie man merkt schon in diesem Baby-Kindermarkt, wenn du da irgendwie ein innovatives Produkt an den Start bringst, kannst du auf jeden Fall irgendwie auch krass raushebeln, also keine Ahnung, hier kennen ja auch irgendwie Fabian Bitter von Emma und Noah und so, da merkt man ja auch, dass da irgendwie viel Musik drin ist im Markt, also ich glaube, da kannst du echt wirklich gut hebeln und ich glaube, viele haben in der Konzeption von der Brand, die gar nicht so krass auf dem Schirm, aber
ja,
ich glaube, die Hebel dahinter können schon richtig, richtig krass sein.
Vor allen Dingen hast du auch einen hohen AOV sozusagen.
Weil was kostet denn so ein Ding?
Also so ein All-in-One-Set ist 299 Euro.
Boah.
Und also, keine Ahnung, kann sich dann natürlich auch nicht jeder mit
leisten,
jeder leisten, aber du gibst ja schon viel Geld meistens für ein Kind irgendwie ja, sozusagen aus.
Vor allem, wenn du es irgendwie in der Kita hast oder so und das Kind dann irgendwie schreit, wo ist das Ding? Kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Dass das schon ganz gut funktioniert.
Deswegen, ich bin gespannt, was da sozusagen noch passieren wird. Hatte die vorher selber nicht so auf dem Schirm und bin jetzt auf jeden Fall hyped und dabei.
Ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Punkt. Also, machen wir vielleicht weiter. Du hast es gerade ganz gut angekündigt mit, dass es halt auch irgendwie zu Hause dann nicht ganz so scheiße aussieht. Das heißt, das Thema Interior Design und Co. Geht auch immer wieder ein bisschen stärker durch die Decke oder befindet immer ein bisschen mehr Anklang, wo man sagt, okay, auch irgendwie hochpreisige Produkte können irgendwie deutlich besser über den E-Commerce vertrieben werden. Deswegen habe ich eine deutsche oder beziehungsweise sogar eine Kölner Company mitgebracht, die sich auch in dem Bereich spezialisiert hat. Hm? Irgendeine Idee?
Okay,
nee, ich habe Neona dabei. Ja. Neona Living. Also das sind auch Kollegen, die in Köln sitzen. Also kein Upscale-Kunde, vielleicht kurzer Disclaimer, aber kennt man natürlich, waren schon mal bei uns bei einem Dinner und jetzt vor allem, als ich umgezogen bin, ist mir das dann irgendwie auch nochmal irgendwie klar geworden, wie smart sich das eigentlich entwickelt hat. Ich fange meine Argumentationsstruktur vielleicht einfach gerne erstmal über das Produkt an, damit man da so ein bisschen den Hintergrund hat. Es sind halt eben einfach Indoor- und Outdoor-Leuchten, das hört sich jetzt erstmal im ersten Schritt sehr, sehr einfach an, aber halt schon in einem recht Premium-Segment vom Aussehen mit einem Mid-Level-Preis. Also die Produkte kosten irgendwie zwischen 150 und 400 Euro und gehen dann von irgendwie einer Außenlampe über eine Stehlampe für den Tisch zu wirklich Leuchten an der Decke. Also ein sehr, sehr breites Produktportfolio und sind halt einfach, stehen sehr, sehr klar dafür, dass es halt schon irgendwie ein richtiges Highlight ist für den Raum und den Raum sehr, sehr krass hochwirkt. Jetzt ist die Lampe natürlich an sich kein, also es ist jetzt keine Innovation. Was man aber eben einfach sagen muss, ist so ein bisschen, dass der Vertrieb, und da kommen wir dann vielleicht mit einer Überleitung hin, einfach sehr, sehr anders geworden ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass Brands, die, sage ich mal, in sehr, ja, eher Commodities reingehen, also sowas wie eine Lampe ist ja eher eine Handelsware, sage ich jetzt einfach mal. Dafür sind die Leute früher in den Laden reingegangen, haben sich irgendwie drei verschiedene Läden angeguckt und haben sich dann wahrscheinlich irgendwie nach viermal überlegen entschieden, okay, ich gehe jetzt zum Lampenmeister und hol mir da beispielsweise die Deckenlampe XYZ. Gibt das war
Laden, der Lampenmeister heißt?
Nein, weiß ich nicht. Okay. Aber sozusagen von der Idee her.
Ein Bergisch Gladbach wilder Move gewesen.
Könnte bestimmt sein. Aber sozusagen, das war halt lange irgendwie ein recht großes Hemmnis. Leute haben es nicht so wirklich begriffen und wollten auch irgendwie einfach nicht, sag ich mal, für 400 Euro eine Lampe im Internet kaufen, die du nur über Bilder siehst. Aber irgendwie heutzutage sieht man dann eben einfach schon ein exzellenter Shop mit wirklich exzellenten Bildern und einer richtig guten Darstellung, wo du sozusagen eigentlich alles übers Produkt mit reinbekommst, ist eben in der Lage jetzt auch immer und immer mehr dann wirklich so komplexe Produkte, wo wirklich viel mit reinkommen muss, wo du eben auch irgendwie das Gefühl haben musst, okay, das kann ich mir jetzt schon irgendwie vorstellen, wie das bei mir in der Wohnung hängt, eben einfach auch abzudecken. Und das fand ich dann eben eigentlich so spannend, weil du kannst natürlich einfach die Leute bombardieren, also sie machen unglaublich viel Performance-Marketing auf jeden Ebenen, also von irgendwie Performance-Ads, aber eben auch Influencer-Marketing. Also gefühlt sehe ich die Kollegen irgendwie jeden Tag immer irgendwo, was dann einfach sozusagen ein krankes, also bei sehr, sehr vielen Leuten auf der Map ist, was ich halt eben einfach sehr, sehr stark finde. Und ich finde es da eben einfach so geil, dass du eben es schon hinbekommst, jetzt auch so hochpreisige Produkte dann eben einfach über den Shop zu verkaufen. Das muss dann, glaube ich, als Brand auch sehr, sehr geil sein, weil du redest da wahrscheinlich immer über einen AOV, der, weiß ich nicht, über 200-300 Euro liegt. Das heißt zu sagen, du hast da wahrscheinlich auch jetzt eine ganz nicht uninteressante Deckungsbeitragskalkulation, wo du dann halt auch eben mehr diesen Schritt in den Bereich von Performance-Marketing und Co. gehen kannst. Und grundsätzlich fand ich das eigentlich einfach am Ende sozusagen nur ein bisschen so dieses proven Konzept von, okay, hey, ich kann eigentlich sozusagen mir auch Marktanteile nehmen in einem Markt, wo jetzt, sage ich mal, eigentlich alles eher stationär gegangen ist und krieg das hin mit einer guten Brand, mit einer guten Produktqualität, mit einer guten Darstellung, eben auch einem sehr, sehr guten Shop, wo du wirklich schon siehst, okay, das ist eine Außenleuchte, das ist eine Innenleuchte und so sieht das Licht ungefähr in meinem Raum aus, dass man da, glaube ich, schon sehr, sehr viel machen kann und das, glaube ich, ein riesengroßer Bereich werden kann. Also ich kenne die Umsätze von den Kollegen jetzt nicht, aber...
Hätte vermutet, dass die größer sind als die 25 Millionen.
Nee, das sind die auf jeden Fall nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, so Anfang achtstellig, bisschen höher wahrscheinlich schon. Also sozusagen, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß es nicht. Muss man sich nochmal genau überlegen.
Muss man sich nochmal angucken,
aber ich glaube halt schon, dass wenn du das halt beispielsweise erweiterst und dir überlegst, okay, klar, du fokussierst dich jetzt auf Produkte, aber ich sag mal jetzt auch irgendwie Neona, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas Griechisches heißt für Licht oder so, keine Ahnung, aber sozusagen, dass es sozusagen irgendwas limitiert, kannst du da natürlich auch sehr, sehr smart noch Produkte irgendwie dran gliedern. Ich sag mal so, irgendwie aus Außenleuchten kannst du auch irgendwie sozusagen dann auch gerne oder als Leuchten generell irgendwie auch Look and Feel das ganze Thema so ein bisschen weiter sag ich mal, weiter bespielen und das macht das Ganze dann einfach besonders. Also der Markt ist halt auch riesig, ist ein Milliardenmarkt, allein in Deutschland. Deswegen, ich bin der festen Überzeugung, alle schreiben ja so ein bisschen die Handelsmarken ab, aber meiner Meinung nach, wenn du es wirklich gut machst, bist du da doch schon in der Lage, sehr, sehr gute Punkte rauszuziehen und dann eben schon die Marktanteile zu packen und sehr, sehr groß zu werden. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn die Prediction, vielleicht jetzt nicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich irgendwie Anfang nächsten Jahres auf einer, weiß nicht, 60 Millionen Runrate sind, würde es mich nicht wundern, bin ich ehrlich. Also, ja, ganz sicher. Und auch irgendwie ein smartes Team. Also, ein paar von denen waren auch bei uns an der Uni. Das heißt, sagen, weiß jetzt nicht, ob das so viel über die Uni aussagt, aber auf jeden Fall irgendwie auch gute Connection. Die sind, glaube ich, sehr, sehr smart. Es ist ein sehr, sehr fittes Gründerteam, glaube ich, sind vier Leute, die am Ende mit da drin sind, die sich auch, glaube ich, alle auf verschiedene Bereiche spezialisiert haben. Wo ich glaube, okay, da kommt auch einfach viel vom Skillset einfach zusammen. Wo ich mich jetzt schon sehr wundern würde, wenn das nicht auf ein sehr, sehr hohes Level fliegen kann.
Ich habe nur sozusagen drüber nachgedacht, weil ich lange mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwie Momento-Akustik beispielsweise mit reinzubringen, wo ich das im Vergleich zu Neona sozusagen gerade sehen würde, weil die ja hauptsächlich so Holzpaneele und sowas machen. Mhm. Und ich glaube, aus Neona Living kannst du wahrscheinlich nochmal mehr rausholen als nur mit den Holzpaneelen. Deswegen finde ich den Call auf jeden Fall auch okay. Und Spoiler, dann Momento hat es nicht geschafft.
Nee, Moment, ich hab's nicht geschafft, aber ich hatte die tatsächlich auch im Schirm. Ich hatte die tatsächlich als zu groß eingespeichert in meinem Bauchgefühl. Ja, okay, aber kann auch sein, dass das ein bisschen falsch ist. Aber ich glaube, also so oder so steht ja auch, glaube ich, immer eher mehr für so größere Bewegungen, wo es hingeht. Auch ein Momento ist ja verrückt, wie das. Also ja. Hätte ja jetzt nicht gedacht, dass sowas irgendwie möglich wäre, aber ist möglich.
Es funktioniert.
Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches unterschiedliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Okay, wir geben uns die ganze Zeit so ein bisschen die Klinke in die Hand. Ich mache weiter mit etwas, was auch quasi im Zuhause benutzt werden kann. Und gehe zu einem ehemaligen Kunden und auch zu einem ehemaligen Podcast-Gast von uns, und zwar zu Garnation mit Philipp Hülsdonk. Kurz den Namen noch gebatschert, aber ist okay. Er wird es mir verzeihen, wenn er es hören sollte. Garnation, angefangen 2015 mit Calisthenics Equipment, und da merkt man schon, ist auch jetzt irgendwie schon super lange am Start gewesen. Ich meine, du weißt es, ich habe ein kleines Gym von denen bei mir zu Hause stehen. Ich feiere die Produkte auf jeden Fall sehr. Es geht jetzt sozusagen noch weiter, dass die halt weg nur von Calisthenics Equipment hin zu auch noch, ich sag mal so, mehr Mainstream-Sachen kommen. Und da
so
kommen
mehr
jetzt
Gym oder was?
Mehr Gym-Sachen, da ist eine Langhantel mit Gewichten jetzt rausgekommen, dann halt irgendwie so eine Bench, dass du halt wirklich auch neben deinem Home-Gym, wo du nur Calisthenics machst, auch noch die anderen Sachen sozusagen mit dazu nehmen kannst. Wer vielleicht generell mehr Input zu dem Calisthenics und wie die Journey war hören will, kann sich auch die ganze Podcast-Folge mit Philipp anhören, da ist viel auf jeden Fall mit drin. Aber das fand ich halt, war deswegen so ein spannender Move, weil ich zum einen glaube, dass neben so klassischem Calisthenics, was lange eine Nische war, jetzt halt das ganze Thema irgendwie Hybrid Athlete, dann irgendwie High Rocks, Calisthenics, irgendwie alles so zusammenkommt, damit Leute halt einfach generell mehr Fokus auf Sport legen, das super im Hype ist. Also ich meine, mein Instagram-Algorithmus ist voll mit irgendwelchen Calisthenics-Athleten, die irgendwelche Sachen machen. Und ich glaube, das geht halt auch immer weiter, und Garnation ist halt die Calisthenics-Brand weltweit, und deswegen glaube ich, wenn die halt so lange noch unter dem Radar ist, kann man die immer noch als Once-to-Want-Brand hier sehen. Sind auch auf einem guten Weg sozusagen da noch umsatzmäßig zu wachsen, und ich glaube jetzt so Gewichte, Langhanteln und sowas werden da auf jeden Fall den Teil beizutragen, um halt noch ein bisschen mehr Mainstream zu werden, ohne dass ich halt glaube, dass die komplett den Calisthenics-Fokus verlieren werden, weil sie halt, um da vielleicht zum Thema Community-Brand zu kommen, irgendwie alle wichtigen Calisthenics-Athleten unter Vertrag haben. Also, keine Ahnung, dann irgendwelche Weltmeister, irgendwelche deutschen Meister, die ganzen großen Influencer, die Calisthenics machen, sind halt alles Garnation-Athleten. Und das ist halt ein Ding, was du, glaube ich, nicht so krass wegreden kannst. Verkauf oder Vertrieb ist bisher einfach Online-Shop Amazon. Da kann bestimmt auch noch offline irgendwie ein bisschen mehr gehen, dass man vielleicht mal in so Richtung Store oder sowas denkt. Stark auf jeden Fall über Influencer-Marketing dann halt genau mit diesen Athleten am Wachsen, Paid Social klassisch mit drin, da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist gerade Rocket Science, was halt vielleicht sehr interessant ist, und das ist dann das Thema so Markt, wie ist das ganze Thema anzusehen ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, dass die halt aktuell weltweit verkaufen, und ich glaube, das ist halt, wenn du klein anfängst, auf jeden Fall ein bisschen so ein Verhängnis, dass du halt alles probierst, irgendwie auf einmal zu covern, und jetzt, glaube ich, lohnt sich das oder zahlt sich das halt hinten raus ein bisschen nach 10 Jahren so für die aus, dass die halt überall mit am Start sind. Und ich meine, wenn man sich irgendwie Gymshark anguckt, die auch von Nische, Fitnesskleidung irgendwie jetzt komplett global gehen, dann kann ich mir halt also auch ein gewisses Wachstum für Garnation vorstellen, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass sie das nächste Gymshark oder so werden. Plus, ich finde das halt das Design sehr, sehr nice, und ich glaube, dass auch so mehr Leute einfach dazukommen werden und sich so kleine Fitnesssachen irgendwie zu Hause einzurichten. Ich meine, wenn ich jetzt noch eine Corona-Pandemie predikten müsste, dann wäre es natürlich irgendwie ein perfekter Case dafür, um sich ein Home-Gym einzurichten für nichts anderes. Aber ansonsten, glaube ich einfach, dass halt mit diesem Weg ein bisschen mehr in das Mainstream-Gym-Equipment rein und da noch mehr anzugreifen, glaube ich, viel, viel gehen kann.
Ja, ich frage, ganz ehrlicherweise frage ich mich so ein bisschen, wo kommst du dann so ein bisschen an deine Grenzen und wo sind einfach andere Marktteilnehmer einfach schon deutlich, deutlich besser. Also beispielsweise, keine Ahnung, so ein Gym 80 oder so. Mhm. Also irgendwie so, dass du dann natürlich, irgendwie, wenn du jetzt mehr so in Gym Equipment generell gehst, was jetzt vielleicht den Calisthenics-Fokus so ein bisschen verliert, würde ich halt irgendwie mich fragen, okay, wenn ich mir jetzt was einrichte und jetzt vielleicht nicht schon den irgendwie das Rack habe von Garnation, dass ich dann vielleicht irgendwie eher überlege, okay, was sind so die Brands, wenn ich mir im Gym jetzt irgendwie aufbaue, wo würde ich vielleicht irgendwie als erstes gucken, vielleicht wäre es irgendwie eher ein Hoist oder ein Gym 80 oder wie die heißen, Techno Gym oder sonst irgendwas, wenn ich sage, ich nehme jetzt mal 15.000 Euro in die Hand dafür. Das war dann so ein bisschen so, dass ich mir halt vorstellen könnte, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, aber ich glaube nichts, was du, also ich glaube die Brand und Community könnten es auf jeden Fall tragen, es eher möglich zu machen. Ich glaube, hättest du die Community nicht oder die Brand, wäre es sehr, sehr schwer, aber das macht natürlich Sinn, wenn du das eine schon hast, dass das andere auch irgendwie
rangehst. Safe. Also am Ende denke ich mir halt so, du ziehst ja auch, wenn du ins Training gehst, meistens irgendwie ein cooles T-Shirt an und dann ist da ein Nike-Logo drauf oder sonstiges.
Meistens
oder?
Dynamo Dresden.
Oder ein gutes altes Dynamo.
Dynamo Dresden-T-Shirt.
Trikot. Dann guckst du ja auch sozusagen an, dass irgendeine Marke ist, so willst du mit irgendwas representen und das halt bei dann GoNation Equipment sozusagen ja auch so, wenn du halt da ein cooles Feeling mit rüberbringen kannst, das Design noch irgendwie cool ist und die Funktionalität gegeben ist, dann kann ich mir ja schon vorstellen, dass das ein gutes Zusammenspiel gibt und das war halt so ein Anlass für mich zu sagen, okay, die sind nicht mehr nur sich der Nische bewusst, sondern öffnen sich auch ein bisschen, um da weiter zu pushen.
Ja, finde ich einen sehr, sehr coolen Call. Also auch nochmal hier an der Stelle der Hinweis, der Podcast ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Also ja, eine sehr, sehr krasse Geschichte auf jeden Fall mit diesen 10 Jahren jetzt irgendwie am Markt. Feiern ja, glaube ich, dieses Jahr 10-jähriges.
Wir hatten schon, 1.11.
1.11. letztes Jahr dann tatsächlich gestimmt. Der Podcast war davor, stimmt, das war kurz davor. Ja, verrückte Geschichte auf jeden Fall. Auch nochmal kranker Shoutout an Philipp, das so lange so durchzuziehen. Und freut mich auf jeden Fall sehr, dass das jetzt die Früchte trägt. Und ja, sehr, sehr, wäre auf jeden Fall eine schöne Ehre für uns, wenn das gut abgeht.
Yes, sir.
Okay, tatsächlich kommen wir zu meinem letzten Wants to Watch in diesem Jahr und es ist ein AppScale-Kunde.
Okay.
Willst du raten, wer es ist? Wir haben halt, vielleicht kurzer Disclaimer, wir haben gesagt, maximal ein AppScale-Kunde. Mhm. Ja, willst du raten, wer es ist? Ich weiß gar nicht, ob es es dir, ob, ja, ich bin mal gespannt. Hey, so, yeah, ich weiß
es. Ist es ein Neukunde? Oder?
Nee, ich würde sagen, nee, ich sag nichts, aber es ist kein Neukunde.
Ich sag nichts, aber es ist kein Neukunde.
Ja, also sozusagen jetzt keine Einordnung, seit wann da.
Ja, wenn ich jetzt nach dem Bereich frage, ist auch zu langweilig.
Ja.
Boah, ich, also...
Hältst nichts von dem?
Vielleicht ist es das. Ich hätte jetzt vermutet, dass du mit Sheko hier reinreitest.
Nee.
Aber vielleicht ist es das dann auch nicht, weil... Ja, sag gerne einfach, bevor jetzt einfach so ein 5-minütiges Rätselraten anfangen.
Also, ich habe tatsächlich die Legenden aus der Schweiz, ich habe die Firma Ofinto mit dabei.
Okay.
Also so ein bisschen in Anlehnung.
An meinen Ergotopia-Call.
Du hattest ja sozusagen Ergotopia letztes Jahr und gibt mehrere Bereiche für mich, warum ich glaube, dass das wirklich auch riesig werden kann. Also vielleicht einfach erstmal zum Produkt, vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass viele, die diesen Podcast hören, diese Firma gar nicht kennen. Mhm. Also sozusagen absolut halt irgendwie noch unterm Radar, hat der Geschäftsführer Jonas mir auch versprochen, dass das bald mehr wird. Deswegen darf ich auch ein paar Sachen hier in diesem Podcast ein wenig leaken oder halt schon mal sozusagen ein bisschen mit anteasern. Grundsätzlich zu Finto, die verkaufen am Ende 2 Produkte, ergonomische Bürostühle und höhenverstellbare Schreibtische. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr langweilig an, aber finde es erstmal sehr, sehr stark, weil es vor allem heutzutage, wo nicht jede Brand ganz genau weiß, was sie ist, schon mal eine ganz, ganz klare Positionierung gibt. Das ist fürs Homeoffice und für moderne Büros, für die Einrichtung. Das ist am Ende des Tages kein fliegender Schreibtisch, das heißt sozusagen Produktinnovation ehrlicherweise jetzt nicht ultra riesig, es sind schön verstellbare Schreibtische und eine sich an ergonomische Prinzipien haltende Sitzmöglichkeit als Stuhl. Und das, was ich hier eigentlich so cool finde, ist, dass sie halt schon Plus-Standards haben, also irgendwie eher höhere Standards, aber halt eher als Brand so Premium und jetzt nicht so geisteskrank High-Class abgegliedert sind. Haben halt einen klaren Fokus darauf, dass die Produkte halt schon zertifiziert sind und einfach höhere Standards halt einfach eben mit sich bringen, ist aber eben auch, glaube ich, mega, mega wichtig, weil es dir hintenrum viel spart. Wenn du ein gutes Produkt hast, was, sage ich jetzt mal, irgendwie wirklich alle Standards erfüllt und eben einfach das liefert, was du eben halt dann am Ende auch bestellst, hast du hinten raus, vor allem in dem Bereich, geringere Retouren, das ist alles im Handling ein bisschen einfacher und ich glaube, die Retourenquote, ich kann nicht sagen, aber sie ist sehr, sehr, sehr gering, was dann eben sozusagen das gute Produkt halt eben einfach mit erfordert. Die haben 2 Ausrichtungen, einmal B2B und einmal B2C, was ich da auch sehr, sehr spannend finde, weil du in beide Bereiche halt gut verkaufen kannst und beide Bereiche sich halt eben so ein bisschen ja auch einfach ergänzen. Das heißt, wenn ich beispielsweise zu Hause ein Produkt habe und irgendwie mein Büro wird neu eingerichtet, ist es da natürlich immer ein sehr, sehr gutes Ding. Genau, Produkt ist einfach sehr, sehr hoch, weil die Reklamationen eben ziemlich gering sein müssen und ich finde es auch sehr, sehr smart, die Produkte werden jetzt auch eben einfach noch erweitert, beispielsweise wenn man sich überlegt, die Produkte sehen ja schon sehr, sehr gut aus, aber jetzt kommen irgendwie so Art USM-Haller-Lookalikes mit rein in den Shop, wo ich dann glaube, ey, okay, das sind dann irgendwie schon Designaspekte oder weitere Möbel, wo ich sage, okay, die kosten normalerweise irgendwie mehrere 1.000 Euro und wenn ich dafür eine gute Quali bekomme und ich weiß eigentlich schon, ey, Ofinto, die machen gute Produkte, die Qualität ist hoch, bin ich eher geneigt, dann irgendwie eher zu sagen, okay, dann versuche ich es jetzt mal mit so einem Lookalike USM Haller von Ofinto. Das heißt sozusagen Produkte sehr, sehr einfach, aber die werden halt jetzt sehr, sehr smart dann einfach faktisch erweitert. Dann vielleicht Meinung zum Vertrieb. Shop, sehr, sehr besonders. Wir kennen es selber. Im Handling nicht ganz so einfach, weil du einen klaren Fokus irgendwie einmal auf dem B2B hast. Aber eben auch im B2C ist es im Tracking nicht ganz so einfach. Ja klar, mittelfristig wird es natürlich genial, weil Ofinto natürlich AppScale-Kunde ist. Das ist ja dementsprechend ganz klar. Aber sozusagen der Shop ist gar nicht mal so einfach zu gestalten, weil natürlich, wenn du jetzt 10 Schreibtische kaufst, die Anforderungen vielleicht anders sind, wie wenn du nur einen kaufst. Das heißt sozusagen, die Logik hinterm Shop ist eher so ein bisschen, das ist risikoarm und irgendwie ergonomisch für mich sinnvoll. Das heißt sozusagen, es ist gar nicht jetzt mal so geisteskrank kompliziert, aber hat so einen ganz, ganz klaren Proof, den Shop halt irgendwie mit erfüllen muss. Und das finde ich da dann einfach sehr, sehr smart. Es ist einfach alles sehr, sehr lösungsorientiert. Der Verkaufsprozess ist sehr, sehr einfach gehalten, aber bringt eben alles mit, was du halt eben in dem Bereich brauchst. Genau, das vielleicht zum Shop, was ich sehr, sehr smart finde. Und dann am Ende, was ich einfach sozusagen noch zum Shop, zwei Punkte, stimmt, hier unten stehen sie, was ich da eben so smart finde, ist, wir wissen alle, wie teuer so ein Schreibtisch ist. Und wir wissen auch alle, wie smart und schnell sowas so unglaublich teuer werden kann. Das heißt, wenn du einmal einen B2B-Kunden mit einem Schreibtisch beispielsweise einkaufst, ich meine, erinnere ich daran, wie das hier im Büro war, da haben wir am Ende jetzt, glaube ich, bei irgendeiner Marke, die wir nicht kannten, oder das war also...
Ich war teuer Kunde vorher
die schon. DPJ oder so, keine Ahnung. Irgendwie bei der Konkurrenz haben wir halt irgendwie erst einen Schreibtisch gekauft.
Sag das nicht, Jonas.
Der habe ich ihm schon noch einen gekauft und dann irgendwie am Ende, jetzt haben wir wahrscheinlich... 9 Schreibtische bei denen gekauft, 8 oder 9 Schreibtische. Wir haben wahrscheinlich irgendwie einen Kundenvalue von 4.000, 5.000 Euro. Ich habe von denen noch nie eine Brand gesehen, die haben mich noch nie angerufen. Ich habe einfach immer automatisch von mir selber bestellt. Das heißt, sozusagen auch einfach für den AOV mega, mega smart oder beziehungsweise den Ziel, wie hinten raus, dann einfach in dem Bereich unterwegs zu sein. Sie machen sehr, sehr gutes Paid Acquisition Marketing. Das heißt irgendwie, sie sind auch irgendwie voll am Zahn der Zeit und machen vielleicht das, was andere Brands vielleicht so ein bisschen verschlafen haben, halt sehr, 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 sehr gut. Und was ich halt eben noch sehr, sehr smart finde, ich, also grundsätzlich machen die jetzt nichts unglaublich. Die erfinden das Rad nicht neu, aber alles, was die machen, ist einfach so unglaublich solide am Produkt dran und einfach so mega, mega smart. Also Jonas, an sich halte ich halt für einen sehr smarten Typ, aber irgendwie beispielsweise auch deren Ansatz, dass die halt einzelne Büroplanerin haben, die dann halt irgendwie sich Zeit nehmen und Büros für Leute einrichten und Co. und da jetzt nicht nur auf den Schreibtisch gehen, sondern alles sozusagen drumherum auch noch so ein bisschen mit betrachten, finde ich dann beispielsweise auch einfach so mega smart, weil du dann eigentlich als Kunde denkst, okay, ich brauche eh sozusagen ein neues Büro oder neue Einrichtung oder was weiß ich. Und dann eben einfach zu Ofinto gehe, die planen mir wirklich ein komplettes Büro und ich denke mir so, geil, das habe ich so noch nie erlebt und das ist irgendwie mega, mega geil, aber habe hinten draus irgendwie eine Rechnung von 12.000 Euro, so einfach nur als Beispiel. Also wie smart das ist, wie schnell du da einfach sehr, sehr hohe AOVs sozusagen erzielen kannst. Und das ist eben halt auch so ein bisschen meinen Take. Ich glaube, dass vor allem hoher AOV und höher CLV die beiden besten Metriken sind, um 2026 wirklich auch langfristig zu wachsen, dir wirklich gute Profits aufzubauen, dadurch auch schwierigere Phasen eben mit reinzutun. Das heißt sozusagen die Produkterweiterung, die Art und Weise, wie die Produkte verkauft werden, ein sehr, sehr smartes, ja, Gründerteam oben in der Spitze mit irgendwie St. Gallen-Hintergrund. Das ist einfach ein fucking radikaler Business Case, der da einfach durchgespielt wird und der wird jetzt sozusagen 2026 aufs nächste Level geführt. Ich darf sagen, dass sie schon 8-stellige Umsätze auf jeden Fall machen. Es ist aber auf jeden Fall noch unter unserer Grenze, so ein bisschen vermeintlich. Aber ich wäre jetzt wirklich nicht überrascht, wenn die dieses oder nächstes Jahr, wenn die Produkte gut einschlagen, wenn die wirklich mit den Planerinnen gut vorankommen, da sozusagen das Angebot vielleicht auch nochmal ein bisschen erweitert wird, würde ich mich nicht wundern, wenn die dieses Jahr vielleicht irgendwie schon 55, 60 Millionen irgendwie sowas machen. Glaube ich, ist da easy, easy drin. Und deswegen glaube ich auch einfach am Ende, dass sozusagen, ja, sexy ist nicht mehr das, was es irgendwie braucht. Es braucht irgendwie einfach sehr, sehr fundierte Modelle, ein sehr, sehr smartes Gründerteam, weil sie einfach diesen, einfach aus dem Business Case, was es einfach ist, jetzt irgendwie die Perfektion raustreiben. Und deswegen fand ich das eigentlich so spannend, weil das ist, glaube ich, genau das, was viele nicht schaffen, vor allem in dem Bereich. Die bleiben halt irgendwie so ein bisschen stehen und sagen halt so, ey, ja, aber das war immer unser Bestseller, den haben wir immer schon so gemacht. Und Jonas geht halt raus, Landingpages, Optimierung, neue Produkte und einfach irgendwie immer so auch ein geisteskranker Hustler, der dann eben auch dieses Credo verfolgt, was man eben, glaube ich, braucht, um 2026 erfolgreich zu sein. Genau.
Ich finde halt, und den Take habe ich mir sozusagen schon überlegt gehabt, als ich nochmal in unsere letzte Folge reingehört habe, wo ich nochmal was zu Ergotopia gesagt habe. Da meinte ich halt so, okay, Homeoffice wird einen größeren Part einnehmen und ich habe mittlerweile das Gefühl und es ist, glaube ich, auch bestätigt, dass es mehr so einen Trend zu zurück zum Büro gibt, was dann ja deinen B2B-Case auf jeden Fall mehr pushen würde, aber ich würde mir ein bisschen Sorgen machen um den B2C-Case in dem Zusammenhang. Weil, also zum einen habe ich letztens in der Statistik gehört, nur 30% der Leute in Deutschland können überhaupt Homeoffice sozusagen machen. Und wenn das dann auch noch zurück so Back-to-Office-mäßig geht, dann ja, wird es halt immer weniger, was da irgendwie Leute dann viel für einen Schreibtisch und ein generell geiles Setup sozusagen zu Hause ausgeben. Das ist der einzige Punkt, wo ich mir denke, okay, wie sieht das sozusagen damit aus? Aber sonst kann ich den Punkten auf jeden Fall zustimmen. Also Konzept dahinter ist geil und wenn da jetzt sozusagen dann andere Produkte auch noch mit dazukommen, die das Ganze nochmal mehr abrunden, dann wird es auch knallen.
Ich glaube halt, also da habe ich auch drüber nachgedacht, aber am Ende sind es immer noch ein Viertel der Erwerbstätigen, die regelmäßig im Homeoffice arbeiten. Das ist mehr, also mindestens einmal in der Woche.
Ja.
Und da muss ich dann, glaube ich, schon überlegen, okay, wenn es ein Viertel ist, sind das halt, sagen wir, lass es in Deutschland vielleicht 40 Millionen Erwerbstätige geben, sind es halt immer noch irgendwie 10 Millionen Leute, die sozusagen vom Homeoffice arbeiten, wo ich glaube, dass der Trend halt sehr, sehr groß ist. Vor allem, weil ich glaube, dass es auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es einfach ein Saying ist, vielleicht bin ich auch einfach Teil des Problems, aber keine Ahnung, so Sachen wie Sitzen ist das neue Rauchen, ist halt so ein bisschen so auch Richtung Longevity und Gesundheit.
Du machst beides, ne?
Nein, aber sozusagen, ja, ich mache wahrscheinlich echt beides. Ich mache beides. dass ich mir halt überlege, okay, wenn ich mir zu Hause, wenn ich einmal die Woche im Homeoffice bin und ich habe zu Hause keinen Schreibtisch, der auf den Höhen verstellbar ist, dann macht das auch irgendwie was vielleicht mit meiner Gesundheit, wo ich sage, okay, auch wenn ich nur einmal da bin, will ich halt ein halbwegs solides Setup haben, was halt eben dann sozusagen ergonomisch gut ist. Und dann, glaube ich, ist es sehr, sehr smart, dass du jetzt vielleicht nicht, wie beispielsweise, keine Ahnung, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Vitra oder diese Miller-Schreibtische und sowas dann halt irgendwie bei 1.000 oder 2.000 Euro hast und unten hast du irgendwie den IKEA-Schreibtisch, hast du es, glaube ich, sehr, sehr smart gemacht, wenn du halt irgendwie im Mid-Market angesiegelt bist und dann da, glaube ich, ganz gut zu einem fairen Preis abschöpfen kannst.
Aber ich meine, wir müssen jetzt nicht lange auf Ofinto rumhacken, können noch sofort weitergehen. Wir haben hier 7 höhenverstellbare Schreibtische in diesem Büro. Sei mal ehrlich, wie oft siehst du einen Schreibtisch nach oben gedruckt?
Oh, also ich weiß nicht, wenn du aus der Tür rausguckst, müsste meiner, glaube ich, nach oben stehen. Ja klar, naja. Also, nein, aber sozusagen.
Also am Ende ist es ja scheißegal, ob du das kaufst, um den Gedanken zu haben, dass du das machen könntest und du machst es dann nie, dann hast du ja trotzdem Umsatz sozusagen gemacht als Brand. Mhm. Aber ich frage mich halt, wie sehr das wirklich sozusagen auch genutzt wird. Also keine Ahnung, es kaufen sich auch super viele Leute irgendwie so ein Walking Pad, dann halt Schritte zu sammeln und so. Und das ist in meinem Kopf irgendwie relativ nah daran verankert. Nichts gegen den Ofinto-Case in dem Moment. Ich fand es nur sozusagen spannend, darüber nachzudenken, weil wir halt alle genau diesen Case uns genannt haben mit, ey, dann können wir uns mal hinstellen, das wird angenehmer, sitzen, das ist neu rauchen, bla bla bla. Am Ende nutzt es halt fast niemand. So.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass man, wenn man sich was Neues kauft, eher denkt, okay, ich könnte stehen.
So. Ja, safe, natürlich. Ja.
Ja, Jonas, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft.
Okay, dann lass uns mal zu meiner vierten Brand sozusagen noch übergehen. Aber eine Honorable Mention hast du sofort noch mit dabei?
Hab ich.
Okay, dann können wir da so genau weitermachen. Vierte Brand, ich habe sie verloren, ist Superpop. Tatsächlich auch von der Brand vorher noch nie gehört gehabt. Wenn du jetzt schon sagst, finde ich das sehr wild, dass du die kanntest.
Ich glaube, es ist größer.
Ist größer?
Ist es das von Pamela Reif?
Ja.
Ja, ich glaube,
laut meiner Recherche sind die ersten Getränke erst Mitte des Jahres auf den Markt gekommen und seitdem halt dann 1,5 Millionen Umsatz. Aber.
Woher weißt du das?
Recherche.
Okay.
Aber, also, das sind einfach nur Mutmaßungen, Mix aus KI-Analyse.
Ich glaube, wenn du nur online machst, klappt es wahrscheinlich, aber ich glaube auch sehr, sehr stark stationär.
Ja, kann wohl sein. Ja, aber vielleicht ist es dann größer, mag auch sein, aber dadurch, dass die halt erst ein halbes Jahr sozusagen am Markt sind, können die eigentlich fast nicht auf 25 Millionen sein, von meiner Größe. Aber ja, gegründet mit und bei um Pamela Reif drumherum ist auf jeden Fall ein Punkt, der das sozusagen für mich auch überzeugend gemacht hat. Am Ende sind es halt Limos, die sozusagen auch wieder ballaststoffreich sozusagen sind, auf die Darmgesundheit einzahlen, trotzdem noch gut schmecken sollen, muss ich an der Stelle sagen, wenn ich es noch nie probiert habe. Florian Bein war großer Fan, deswegen habe ich dem Mann da einfach mal vertraut. Ich finde das halt ein spannendes Ding, vor allen Dingen diesen Getränkemarkt sich einfach mal anzugucken, wenn man überlegt, wie groß der ist. Also wenn man nur europäischer Getränkemarkt sozusagen sucht, gibt es halt eine Einteilung zwischen Außerhaus und Imhaus und häuslicher Umsatz sind alleine 50 Milliarden im Jahr und das finde ich halt schon sehr, sehr verrückt. Und wenn man sich halt überlegt, dass es da irgendwie ein Dirty, ein Capital Bra Iced Tea oder sowas gibt.
Ich glaube, die gibt es beide nicht mehr.
Na, gibt es auch nicht, die sind tot, aber
ich weiß, also, was du meinst.
Halt gab und die Hype sozusagen darum entstanden ist oder dann halt ein More Syrup oder so, halt in dieser Getränkeindustrie auf jeden Fall Coca-Cola immer noch der maßgebliche Faktor ist, glaube ich halt, dass es da Veränderungen geben kann und die auch auf kurz oder lang funktioniert. Und Superpop ist jetzt nicht die einzige Brand, die sozusagen in diese Richtung geht, aber ich finde es halt super spannend, da irgendwie eine kleine, coole, aufstrebende Brand auch einfach mal genannt zu haben, die hauptsächlich natürlich irgendwie im Handel den Absatz machen wird, online jetzt gerade so ein bisschen als Marketingkanal, würde ich mal behaupten, noch mitnutzt. Ich glaube einfach, dass ja dieses Thema noch nicht tot erzählt ist. Also mit Wasser, mit Softdrinks kannst du halt so viel Geld sozusagen machen und dann da halt auf gesunde Alternativen umzusteigen, sehe ich halt als sehr, sehr sinnvoll an. Deswegen, das ist gerade so ein bisschen das, wo ich mir denke, okay, spannendes Hype-Thema, Investorin ist cool, hat Ahnung auch von den Produkten, die sie dann selber vertreiben muss, weil, also eine Sache kann man Pamela auf jeden Fall zumuten, dass sie sportlich sozusagen ist. Steht, glaube ich, außer Frage und dann halt für gesunde Getränke auch zu stehen, macht auch irgendwo Sinn. Ein riesiger Markt da drin, macht für mich irgendwie einen sinnvollen, runden Case, den ich auf jeden Fall im Blick haben werde.
Ja.
Witzigerweise gibt es auch verschiedene Brands in den USA, wie ein Olipop oder Poppy heißen die, die genau das Thema schon irgendwie groß riesig bespielt haben und riesig sind. Deswegen denke ich mir, wird das auch in Europa funktionieren.
Ja, ich glaube, Moore hat auf jeden Fall erstmal die eigene Variante sehr, sehr schnell sozusagen auf den Markt geworfen. Ich glaube, was halt sozusagen da die Besonderheit ist, ist einfach, dass bei einem Dirty oder bei einem Brattee, das ist halt einfach, also es stinknormaler Eistee in irgendeiner Verpackung, wo irgendwas drauf ist.
Ja.
Also gar kein Need erfüllt und mein großes Unternehmervorbild
Andy Herb.
Andreas Herb hat es auch sozusagen ja auch immer, predigt es ja auch immer, wenn du halt sozusagen keinen Sinn erfüllst oder keine gute Marke bist, dann ja, hast du langfristig, dann ist es halt einfach kurzfristig Cash, aber langfristig nichts drin. Wenn er das sagt, dann wird es schon wahrscheinlich im Getränkegame Bestand haben und das ist, glaube ich, was dem halt ja auch so ein bisschen in die Richtung spielt. Also das hat einen klaren Use Case, Darmgesundheit kommt mehr auf den Tisch. Das heißt, sozusagen da eben auch über Getränke, wo man eher sagt, okay, also wie oft geht man irgendwo hin und nimmt sich irgendwie, keine Ahnung, Zero-Eistee mit oder eine Zero-Coke oder so, um einfach irgendwie was anderes zu trinken. Also passt eigentlich dann auch perfekt sozusagen ins Thema mit rein, da dann einfach so ein Darmgesundheits-Pro-Drink einfach reinzuwerfen, wenn er noch halbwegs gut schmeckt. Ich habe es noch nie probiert. Ich glaube, es schmeckt so ein bisschen säuerlich. Ich weiß es aber jetzt auch nicht so ganz. Ja, glaube ich, dass es halt eine Basis ist, um andere, ja, um auf einem anderen Level Influencer-Marketing-Brand so ein bisschen aufzubauen.
Ja, safe. Also es ist so ein bisschen in die Richtung von dem, was du letztes Mal mit PesoClo gesagt hast, irgendwie nochmal cooler und intensiver gemacht, aber am Ende ist halt Shape Lips ja auch irgendwie mit Judith Williams in dem Fall, deswegen, also da, du hattest es damals schon so, die Zukunft wird halt dadurch entstehen, genannt, dass halt irgendwie Creatoren mit smarten Produkten sozusagen zusammengesetzt werden und ich glaube, das ist hier auch safe der Fall und wird dahin weitergehen.
Ja. Ja, 100%. Cooler Call. Finde ich gut. Okay. Lustig. Also hat mir gut gefallen. Also kommen jetzt noch die Honorable Mentions, aber ich glaube, wirklich viele verschiedene Bereiche, die dieses Jahr unter guten Sternen stehen bei uns.
Ja, lass sofort nochmal eine Zusammenfassung machen, aber erst vielleicht kurz zu den Honorable Mentions.
Yes, meine Honorable Mention kommt tatsächlich. Also
vielleicht, was ist damit gemeint? Einfach eine Sache, die wir nicht so gut recherchiert haben, einfach nochmal kurz nennen wollten, die es vielleicht nicht in die Top 4 der spannendsten Cases geschafft hat oder Top 3, je nachdem, was man da verstanden hat im Briefing.
Muss ich gleich nochmal auf Slack gucken, wie viel wir uns wirklich geeinigt haben.
Aber ja, einfach jetzt einmal noch ein, zwei Brands kurz hinterherwerfen.
Yes, ich habe tatsächlich unsere Freunde von Sträde.
Okay.
Ja, also war lange am Überlegen, ob ich die mit reinnehme, vielleicht kurz zu Sträde. Die machen Radbekleidung mit einem minimalistischen Designansatz, also in einer ja wirklich großen Sportnische, sage ich mal, drin, die auch einfach sehr, sehr krass am Wachsen ist und da halt eben eher jetzt nicht so dieses funky, hey, sonst irgendwas shiny, sondern eher sehr, sehr clean, sehr, sehr ruhig, mit einem klaren Ansatz, mit einer klaren Sprache auch eben mit drin und halt eben einer sehr, sehr guten Zielgruppe. Also die sind jetzt über das letzte Jahr, über die letzten Jahre nochmal echt geisteskrank krass gewachsen. Wahrscheinlich einer der krassesten so Community-Organic-Brands, die ich glaube ich kenne. Also das ist sehr, sehr besonders, wie die das sozusagen aufgebaut haben und gibt denen jetzt auch irgendwie so ein bisschen recht. Am Anfang war irgendwie so ein bisschen so die Frage, warum nur so und warum nicht vielleicht auch irgendwie andere Wege gehen. Muss man jetzt einfach sagen, dass das einfach eine riesige Brand geworden ist, die vor allem hier in Köln, eigentlich kennt die jeder. Und es ist halt, glaube ich, einfach mega, mega smart, dass sie halt eben jetzt wirklich dann auch in diesem Markt geblieben sind und sich eben genau so klar fokussiert und auch platziert haben, wie sie das eben getan haben, weil man muss sich am Ende vorstellen, der Radmarkt, der wird nicht kleiner werden, die Leute werden sich weiter Fahrräder kaufen, es wird jetzt wieder die Saison beginnen und das ist natürlich immer so ein bisschen so die Frage, okay, wenn ich mir ein Rad für 5000 Euro kaufe, dann fahre ich wahrscheinlich nicht Fahrrad im Dynamo Dresden Trikot jetzt einfach im übertragenen Sinne. Das heißt,
würde ich aber trotzdem sehen, hast du safe schon?
Habe ich auch schon mal gemacht, ist auch gar kein Problem, aber sozusagen da dann eben die Übertragung, klare Nische, klares Produkt in einem Wachstumsmarkt, ist einfach mega, mega smart. Ja, am Ende des Tages sehr, sehr smartes Gründerteam, also Caro und Lukas, kennen die ja selber jetzt schon sehr, sehr, sehr lange. Die sind so zero hype-driven, die lassen sich von gar keinem Shiny Object irgendwie so von links nach rechts abtreiben, die gehen da ihren Weg. Finde das mega, mega krass. Hätte auch nicht gedacht, dass das so groß werden kann. Hab sie jetzt nicht mit aufgenommen, weil ich glaube, sie werden ultra krass wachsen nochmal dieses Jahr. Aber ich glaube irgendwie, dass, wenn sie jetzt beispielsweise noch einen anderen Hebel hätten, beispielsweise irgendwie, keine Ahnung, kranken Performance-Marketing-Hebel, irgendwie einfach noch so einen stärkeren Ansatz, wo du sagen kannst, okay, da skalierst du jetzt irgendwie, keine Ahnung, in 2 Monaten, keine Ahnung, Faktor 2 ungefähr. Ja. Das, glaube ich, wird bei denen so ein bisschen schwer, was alle anderen Brands, die ich eben genannt habe, einfacher haben, deswegen sozusagen nur die Honorable Mention. Aber gibt denen natürlich ultra viel Wert, also wahrscheinlich eine Brand, nach denen sich von den Strukturen sehr, sehr viele Leute die Finger lechzen, also auch hinsichtlich AOV, mega, mega smart. Ja, und all in all fand ich, dass die es einfach verdient haben, hier genannt zu werden, aber hätte wahrscheinlich auch noch etliche andere gegeben. Mir wäre jetzt noch ein Alpensattel eingefallen oder sonst irgendwas, also viele Brands, die irgendwie einfach, ja, glaube ich, 2026 eine gute Arbeit machen werden, die jetzt hier reingepasst hätten, aber ich habe mich jetzt für Sträder entschieden.
Ja, ein Gründerteam, was man da genau irgendwie anhängen kann, ist meiner Meinung nach Norddesign. Und das ist halt relativ ähnlicher Case, also Spülbürsten, Seifenspender, Reiniger, alles irgendwie, was man so braucht in der Küche zum Putzen, was dann irgendwie aber cool verpackt, wollte ich gerade schon fast sagen, so zum Deko-Element gemacht wird. Kannst du bei Norddesign irgendwie kaufen, sieht alles sehr, sehr hochwertig aus. Das ist dann genau so ein Case, den wir irgendwie schon auf dem Schirm haben. Bei mir war es tatsächlich der Grund, dass ich auch andere Cases sozusagen mit reinnehmen wollte und nicht nur Cases, die wir schon irgendwie ein bisschen auf dem Schirm haben. Vielleicht für die Zuhörer trotzdem interessant, aber um dich vielleicht auch ein bisschen zu überraschen, hätte wahrscheinlich mehr geklappt, wenn du die Brands nicht vorher gekannt hättest, wollte ich halt Norddesign in dem Fall nicht mit reinnehmen, aber ansonsten auch da Good Brands sozusagen investiert, was auch wieder ja wie ein guter Case sein kann, wie es bei B-Drop sozusagen damals auch der Fall war. Und glaube halt, dass da viele, viele Möglichkeiten sind, vor allen Dingen, weil du halt Funktion und Design wieder super gut miteinander connecten kannst. Funktioniert am Ende auch viel über Ästhetik, die irgendwie im Online-Store stattfindet. Instagram-Ads irgendwie als Vertriebskanal damit drin. Aber ich glaube, Norddesign kann auch noch sehr, sehr stark über Produkte, über Marketing in diesem Jahr wachsen. Und da sitzt einiges noch dahinter.
Ja, finde ich, kann ich nichts hinzufügen. Also ja, finde ich einen guten Punkt.
Wenn ihr noch Brands habt, die wir jetzt offensichtlich vergessen haben, die wir nicht in die Betrachtung mit reingezogen haben, dann sagt uns das gerne, schickt uns irgendwie eine DM auf LinkedIn oder sonstiges. Bin ich sehr gespannt, was dann noch an Input kommt. Und ansonsten hätte ich gesagt, predikten wir jetzt schon mal, dass die Folge nächstes Jahr auch wieder kommen wird, weil ich tatsächlich sagen muss, das macht sehr viel Spaß, und ich verstehe nicht, warum wir es letztes Jahr ausgelassen haben.
Ich weiß auch nicht, ich glaube, weiß ich auch nicht. Ja, aber ja, bin ich bei dir. Also nächstes Jahr auf jeden Fall wieder am Start. Vielleicht nochmal kurz eine Zusammenfassung von den Brands.
Yes, sir.
Also meine waren Ofinto, Möbelmarkt, mit gleiche wie Neona Living, für Interior Lighting und Outdoor Lighting. Und dann am Ende Shape Labs als One-Product-Shop, wo ich glaube, es abgeht mit der Honorable Mention Sträder aus Köln.
Yes, ich hatte Gornation, Stapelstein, dann MyBags und Superpop sozusagen in der normalen Auswahl mit drin. Und dann halt Norddesign als Honorable Mention.
Sehr geil. An der Stelle Hinweis, im Q1 kommt E-Commerce Decoded alle 2 Wochen.
Yes.
Das heißt, sagen wir, hören uns in 2 Wochen wieder mit einer wirklich sehr, sehr spannenden Folge. Es geht wieder ins WhatsApp-Marketing rein. Das heißt, wir sind sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ja, hat mir sehr gefreut, die Folge hier aufzunehmen. Wer kann das bloß sein? Wer kann das bloß sein? Wissen wir dann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Marvin, die Folge hier aufzunehmen. Ich glaube, es sind 55 Minuten viel drin. Ist eine gute Folge geworden. Ich würde sagen, E-Commerce Decoded 2026 geht jetzt wieder los. Und
Wir gehen jetzt erstmal in den Feierabend.
In den Feierabend. Es ist schon abends. In dem Sinne, habe die Ehre, allen Brands viel Erfolg in 2026. Ciao. Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro Mehrumsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann, und alles weitere können wir von da besprechen.